haben älteren Leuten nichts zu sagen. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, heute Morgen über nichts zu sprechen.
Ja, also ich merke, ihr werdet ein bisschen nervös. Kann das sein? Wenn nichts ist, was macht man dann eigentlich? Ja, nichts, ne? Das bedeutet ja nichts. Also nichts tun, das schaffen wir nicht. Wir haben das jetzt nicht eine Minute lang geschafft. Also vielleicht hast du mit deinem Nachbarn so ein bisschen geredet oder vorgeschlagen, selber zu predigen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, es könnte fast Panik aufkommen, wenn wir nichts tun. Stell dir vor, wir begegnen dem nichts. Das passiert eigentlich nie, weil wir sind unglaubliche Profis darin, uns zu entertainen. Das ist unser Thema heute. Entertainment. Wir sind Profis darin, uns zu unterhalten, aber auch uns abzulenken damit. Und zwar abzulenken von einer zentralen Sache. Unserem Kern. Abzulenken von dem, was tief in uns drin ist. Nämlich nichts. Es ist ganz schön frech, aber ich glaube zutiefst in dem, wie wir sind und in unserer Identität, ist es ganz schön still. Mir hat mal mein großes Vorbild gesagt, pass auf Pascal, wenn du was bewirken willst im Reich Gottes, wenn du andere Leute leiten willst und von Jesus erzählen willst, dann brauchst du einmal im Jahr stille Tage. So, wo nichts passiert. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn er das sagt, mache ich das. Und jedes Jahr, wenn diese stillen Tage wieder kommen, seitdem mache ich das, kriege ich Angst. So wie ihr vielleicht eben auch. Wenn nichts ist, dann kriegt man Panik und Angst. Naja, und dann versuche ich alles vorzubereiten, damit ich auch gut vorbereitet bin aufs Nichts. Alle Aufgaben zu beenden, alles fertig zu machen, damit dann auch wirklich das Nichts gut kommen kann. Ne? Aber wenn dann das Nichts kommt, dann ist es manchmal gar nicht, fühlt es sich gar nicht so christlich an. So wie eben, war ja jetzt nicht die Aufgabe zu beten oder jetzt so mit Gott in Kontakt zu treten, sondern einfach mal nichts sein zu lassen. Und so ist das ehrlich gesagt auch, wenn ich stille und nichts zulasse, dann kommt erstmal ganz viel hoch, was ich sonst immer versucht habe zu verdrängen, wovon ich mich abgelenkt habe. Nämlich die Wahrheit, dass ich zutiefst in mir drin nichts zu bieten habe, dass da nichts ist, sondern dass ich eigentlich die ganze Zeit mich im Rundherum befinde, im Rundherum, in der Ablenkung.
Was befindet sich in diesem Kreis? Perfekt. Aber rundherum sind viele Dinge. Alltägliche Dinge. Wir sind beschäftigt mit vielem, mit unserer Arbeit, unserer Schule, vielleicht mit Hausaufgaben, unserem Sportverein, natürlich dem Freundeskreis ganz wichtig, dem eigenen Können und ja, unseren Begabungen. Auch die Gemeinde und der Gottesdienst an sich und besonders jetzt für uns Jugendliche die letzte Woche, die gemeinsame Wohnwoche, ja, die haben echt viel Energie und Zeit gezogen von uns. Und außerdem für uns Jugendliche natürlich ganz besonders Computer, Smartphones und Fernsehen. Wusstet ihr, dass der durchschnittliche Deutsche am Tag etwa 242 Minuten fernsieht? Das sind 4 Stunden. Das ist kaum zu glauben, finde ich. Und all diese Dinge, die lenken uns ab und die entertainen uns. Genauso wie der Kampf vorhin, der komplett inszeniert war. Aber irgendwie haben wir uns doch entertainen lassen. Also wir Jugendliche sind voll mitgegangen, haben mitgefiebert Und ich glaube, jeder hat sich diesen Kampf angeschaut und hat gestaunt und war irgendwie schon ein bisschen gefesselt davon. Egal, ob man das jetzt gut findet oder nicht.
Ja, wir wollen euch herausfordern, kurz mal darüber zu reden, was in eurem Leben eigentlich die Ablenkung schlechthin ist. Also das, was euch täglich davon ablenkt, ruhig zu sein, nichts zu tun, damit, wo ihr versucht zu überspielen, was vielleicht tief drin ist. Da gibt es so ein paar Klassiker unter uns und wir wollen mal die Top 5 rausfinden. Also dreht euch mal mit euren 5 Leuten um euch herum zusammen und findet die Top 5 eurer Gruppe heraus, eure Ablenkung im Alltag. Ihr habt 3 Minuten Zeit.
Perfekt.
Ich hab... Ich dachte, du fängst jetzt schon an zu zeichnen.
Ja.
Ja, ich erst die Mauer.
Okay. Ja, perfekt. Aber war richtig gut gemacht, ja.
Interview ich jetzt und dann machst du weiter, ne?
Ja.
Ja, die letzten Ablenkungsmanöver könnt ihr noch besprechen. Und jetzt bin ich gespannt auf den Durchschnitt durch die Generation, durch unsere Gemeinde. Was sind unsere Top 5 Ablenkungsmanöver in unserem Leben? Fangen wir mal an. Ich habe hier eine interessante Dreier-Frauengruppe entdeckt. Wie läuft das so bei euch?
Gemeinde kann unheimlich ablenken.
Okay, Gemeinde, Top 1 Ablenkungsfaktor. Gemeinde lenkt mich vom Nichts ab, von der Stille. Jetzt gucken wir mal weiter. Oh, hier ist eine richtig durchgemischte Gruppe. Das finde ich gut.
Musik. Radio oder CD.
Okay. Musik in Form von Radio und sonst was, was man sich alles so auf die Ohren tut. Jetzt brauchen wir hier die Butler, das ist gut.
Ja, Fernseher und Computer, alles Elektronik.
Ja, okay, Computer und dann geflüstert schlafen, genau. Schlafen geht natürlich gar nicht, das finde ich auch. Okay, jetzt gucken wir mal hier hinten noch weiter. Gibt's bei euch was?
Fernsehen, Bibel-TV.
Oh ja, Bibel-TV, sehr gut. Kann auch eine Ablenkung sein, also. Was haben wir noch vergessen? Tops. Die Arbeit, klar. Die Arbeit lenkt uns ab vom Nichtstun. Kinder, ganz gefährlich. Der Freundeskreis. Was ist mit Smartphones? Habt ihr alle kein Smartphone? Ich hoffe, ihr habt jetzt eine Woche lang mit uns eine Statistik geführt auf euren Smartphones. Wir werden die gleich auswerten. Wie oft ihr auf euer Smartphone geklickt habt, das kommt noch. Also macht euch gefasst, Smartphones sind mächtig im Ablenken. Ja, Streit?
Ja, all diese Dinge, die lenken uns ab. Und der Kreis, der wird immer dicker dadurch. Die Wand des Kreises wird immer stärker, immer dicker. Und je besser wir in irgendeinem Bereich sind, zum Beispiel Musik, desto gefragter und desto begehrter sind wir für andere Leute. Und dieser Bereich wird immer größer. Und ja, man investiert mehr Zeit in Freunde, in Medien, in alles Mögliche und Energie. Und kennt ihr nicht auch so diese Momente, in denen man sich fragt, hey, wo ist denn eigentlich meine ganze Zeit und meine Kraft geworden? Wo ist die geblieben? Das kann ich mir gar nicht erklären. Wir behaupten, in diesem Kern sind wir Bettler. Wir haben irgendwie nichts groß zu bieten, oder wenn man mal diese Dinge weglässt, die hier rundherum stehen, was haben wir da noch zu bieten eigentlich? Wenn wir so leben und uns ständig entertainen lassen von allem Möglichen, dann leben wir wie Gejagte, wie getrieben. Und also ich persönlich habe da nicht so einen Frieden. Wir sind irgendwie ausgebrannt, haben nicht so wirklich Motivation für Neues, sind irgendwie so ängstlich. Aber wir finden, das ist eine Phase der Lüge und das ist nicht die Wahrheit. Also in dem Kern sind wir Bettler. Aber es geht bei Jesus ums Sein. Jesus will, dass wir sind. Und es ist Zeit, echt so Mauern zu zerbrechen wie hier vorhin. Von daher, Jesus möchte, dass wir sein.
Das ist Jesus' Wunsch, dass er uns vom Tun ins Sein kriegt, von der Ablenkung in eine Existenz mit Frieden und die in ihm ruht. Zwei Schritte wollen wir dafür mit euch gehen, nämlich erstens uns in diesen Kreis bewegen und zweitens in diesem Kreis bleiben. Das ist richtig spannend. Das ist, glaube ich, das Spannendste, was man machen kann. Und wenn man es einmal gemacht hat, will man nie wieder zurück. Das kann ich euch garantieren. Jesus fordert uns heraus, mutig zu sein, weil er uns zurückgewinnen will. Weil er uns retten will vor unserem Drumherum. Weil er uns zurückholen will in die Begegnung mit ihm. Dort, wo wir eigentlich nichts haben. Und deswegen, darüber spricht er immer wieder. Ein zentraler Vers ist Lukas 9. Denn was gewinnt ein Mensch, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er aber dabei sich selbst verliert oder Schaden nimmt? Denn was gewinnt ein Mensch, wenn ihm die ganze Welt zufällt, wenn das außen herum glänzt und schön ist, aber er dabei sich selbst verliert und Schaden nimmt? Jesus will uns in einen ganz neuen Lebensstil reinholen, in den Lebensstil aus der Mitte heraus. Und er sagt diese Verse zu seinen Jüngern in so einer ganz intensiven Beziehungsbildungsphase mit seinen Jüngern. Und da stehen noch ein paar andere interessante Verse rundherum. Da geht es um Nachfolge und Beziehung mit Jesus. Danach wandte sich Jesus an sie alle und sagte, wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Er will uns zurück. Und ich sage euch, er investiert dafür alles. Er schmeißt sich selbst in den Ring. Er gibt sich selbst dem Kampfpreis und nimmt teil an unserem Nichts. Kommt in unser Nichts und schaut den ganzen Abgründen deines Lebens und unserer Welt, unserem Bettlertum, in die Augen. Und dort, so wie es uns auch allen geht, muss er sterben. Er stirbt letzten Endes an diesem Nichts, an diesen Abgründen. Gott stirbt unseren Tod. Und er wagt sich hinein in unsere Verlorenheit. Er lenkt nicht mehr ab. Er versucht nicht, Schwamm drüber zu machen und zu sagen, ja, das ist schon alles irgendwie in Ordnung und ich lächle dich an und dann vergessen wir das und bleiben an der Oberfläche. Nein, er wird tief. Er wird ganz tief. In Jesaja 53 steht, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. So steht er neben dir. Und so lädt er dich ein ins Nichts, in die Ohnmacht, in den Bereich, von dem du nicht, in dem du nicht mehr ablenken kannst, in dem du echt bist, in dem die Wahrheit rauskommt. Und das ist eigentlich zu scheitern. mit all unserer Ablenkung zu scheitern, mit all dem, was wir versucht haben, drumherum aufzubauschen und aufzubauen, zu scheitern und zu kapitulieren, da rein zu kapitulieren in die Mitte und Freund mit Jesus zu werden, Leidensgenosse. Und ich sage dir, es steht richtig auf der Kippe. Sonst hätte Jesus nicht so gekämpft, sonst hätte er diese Verse nicht so intensiv mit seinen Jüngern besprochen. Es steht auf der Kippe, es ist haarscharf in unserem Leben. Wir können uns selbst verlieren, wir können Schaden nehmen, indem wir an der Oberfläche bleiben. Oder wir verlassen die Matrix und gehen hinein ins ehrliche, ins echte Leben. Was du dort finden wirst, ist nicht unbedingt schön. Was du dort finden wirst, ist all dein Unvermögen und das, was du nicht kannst und das, was du immer versucht hast zu verbergen. Aber zum Glück ist dann noch jemand, nämlich Jesus. Und wenn du fällst in diesem Nichts, dann sind seine starken Arme da, da sind seine Hände da, die dich fangen. Das ist unsere Hoffnung als Christen, dass das wirklich stimmt. Das ist unser Strohhalm, an den wir uns klammern, dass dort im Nichts Jesus auf uns wartet. Diese Hoffnung ist die einzigste Chance, die Wahrheit zuzulassen über uns selbst. Die Bibel spricht davon und erzählt von dieser Reise Gottes in unsere Erbärmlichkeiten. Dass Gott uns in unserem Scheitern und in unserem Kapitulieren trifft, am Kreuz. Und er sagt, da bin ich, erlebbarer denn je, näher als irgendwo sonst. Ich nehme dich mit. Ich ziehe dich durch ins ewige Leben. Ich ziehe dich durch ins Sein. Jesaja 53 sagt, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, aber wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Er trug deine Schuld, dein Unvermögen, dein Nichts. Er trifft dich im Kern und macht dich lebendig im Kern. Er füllt dich aus, macht dich ganz. Du brauchst dich nicht mehr ablenken.
Jawohl, also unser erster Schritt ist Jesus im Nichts treffen. Der zweite Schritt ist dort zu bleiben. Bleiben bei Gott. Aber wie geht das? Kann ich aktiv bleiben? Ich kann zu euch sagen, bleibt, und ihr sagt, ja, okay, ist machbar. Also hier im Gottesdienstsaal zu bleiben. Aber das Bleiben ist trotzdem im Kontext mit Jesus etwas, das man nicht schaffen kann. Aber trotzdem geht es irgendwie nicht automatisch. Okay, das ist sehr abstrakt und irgendwie nicht ganz so greifbar. Aber es ist wieder typisch für Jesus, der sagt, ich schenke euch alles und ich will dafür alles, was ihr habt. Aber wir haben doch nichts. Doch, wir haben unser Leben. Und Jesus fordert uns so ganz neu heraus. In Johannes 15, Vers 5 steht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest in mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn so wie eine Rebe nur am Weinstock Früchte tragen kann, so werdet auch ihr nur Früchte bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, so wie ich bei ihm bleibe, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Also Jesus zeigt mit diesem Bild, warum es sich lohnt, bei ihm zu bleiben. Früchte. Der Game Changer, also der Knackpunkt, ist also eine Beziehung. Die Beziehung zu Jesus. Und dabei ist es nicht so, dass wir mit Anstrengungen vor Jesus bestehen könnten, indem wir ihm irgendwelche tolle Dienste übernehmen oder so. Denn wir haben ja nichts zu bieten. Er hat keinen Mehrwert von uns. Aber vielmehr müssen wir einfach nur noch nach seinem Arm packen, der schon von ihm ausgestreckt ist. Ohne diese Verbindung können wir nichts erreichen, so steht es in Johannes. Ganz konkret jetzt bei uns. Vor genau einem Jahr haben wir hier im Jugendgottesdienst die Bible Challenge gestartet. Und darin geht es darum, jeden Tag kleines bisschen Bibel zu lesen aus dem ökumenischen Bibelleseplan. Meistens ist der Text gar nicht so lange. und jeden Tag zu lesen, jeden Tag dran zu bleiben. Bleiben bei Jesus. Und ja, Jesus hat es nämlich auch oft gemacht. Er hat vielleicht nicht unbedingt die Bibel-Challenge gemacht, aber er hat oft nach der Stille gesucht, nach dem Nichts. Er hat sich zurückgezogen, ohne Handy, ohne Ablenkung, ohne dieses Äußere. Und er hat, ja, echt die Stille gesucht. Und die Bible-Challenge ist eine super Möglichkeit. Das Ziel der ganzen Challenge ist nicht, die Challenge zu meistern, dieses Jahr durchzuziehen oder irgendwie zu gewinnen, weil wir haben nichts zu bieten und wir können uns nicht vor Jesus irgendwie profilieren. Ich glaube, bei Jesus gibt's nur Gewinner im Team und mit der Bible Challenge kannst du ihn ehren und du kannst dich von ihm füllen lassen. Und auch bei mir persönlich hat diese Herausforderung so einiges bewegt. Zum einen ist es großartig, weil wir haben mit 30 Leuten etwa angefangen und auch in der ganzen Welt lesen mehrere Millionen Leute diesen Bibeltext täglich. Und das ist irgendwie so ein super Gefühl. Und wir haben dann auch immer die Etappenziele gefeiert mit einem schönen Essen. Das war mal cool, da konnte man sich nochmal extra austauschen, wie war jetzt die letzte Phase. Und dieser Bibelleseplan ist so aufgebaut, dass man innerhalb von 4 Jahren etwa alle wichtigen Stellen der Bibel mindestens einmal gelesen hat. Wie geht es konkret jetzt? Also hinten kann man die Bibellesepläne erwerben oder man kann auch ganz bequem sozusagen am Handy lesen. Wir werden eine WhatsApp-Gruppe extra deswegen einrichten. Sie besteht schon 1 Jahr lang. Und ja, diese Veränderung, die waren in unserem Jugendkreis richtig krass. Annika Kugler, sie ist heute leider nicht da, weil sie gerade in Amerika ist. Sie hat auch teilgenommen und sie war richtig gepackt. Mitte des Jahres hat sie sich dann taufen lassen. Großartig. Und auch bei Emilia hat es echt viel bewegt. Was könnt ihr jetzt konkret tun? Also später könnt ihr euch bei der Flipchart da hinten eintragen mit eurem Namen, eurer Handynummer und der E-Mail. Und dann geht's morgen los mit der Bible Challenge 2.0. Und morgen wird euch die erste Nachricht erreichen. Und die Jugend hat's getestet mit phänomenalen Ergebnissen. Jesus hat richtig krass gewirkt und ja, es macht echt Spaß, kann ich nur sagen.
Ja, also wir fordern euch heraus, dabei zu sein, mitzumachen in unserer Bibel-Challenge. Da hinten tragt euch ein. Das waren zwei Schritte in die Entscheidung mit Jesus und zum Bleiben bei ihm. Warum noch warten? Warum abwarten und weiter ablenken, um dem nichts zu entgehen? Warum nicht zugeben und sich dort von Jesus retten lassen? Weil garantiert wirst du irgendwann in deinem Leben auf dieses Nichts stoßen. Ob es in einer großen Lebenskrise ist, ob es in einem Burnout ist, ob es in irgendwelchen anderen problematischen Phasen deines Lebens ist. Aber garantiert dann, wenn du stirbst. Das vereint uns alle. Dann werden wir dieser Leere entgegentreten. Und wenn es da nichts gibt, was uns füllt und rettet, dann wäre es eine Katastrophe. Also, heute ist die Chance, wag es. Hör auf, dich abzulenken, triff dich mit Jesus. Er gewinnt dich zurück. Er führt dich zurück ins Sein und befreit dich vom Tun. Deswegen wollen wir, dass ihr euch dieses Bild einprägt und dieses Bild mitnehmt als das Ich-Bin-Sein-Prinzip. Das ist das, was Jesus mit uns vorhat. Bei ihm zu sein. In ihm zu sein und er in uns. Ich sage dir, einmal davon geschmeckt und du möchtest nie wieder zurück. Ich bete noch. Danke Gott, dass du uns mitnimmst auf diese Abenteuerreise, diese auch gefährliche Reise, vor der wir zu Recht Panik haben können. Und danke, dass du uns im Kern rettest. Vor unserer Angst, ehrlich zu sein, dass wir die Karten auf den Tisch legen können und uns als Bettler bei dir geborgen wissen. Danke, dass du was Neues machst, neues Leben. Einen neuen Weg zu leben, in dem Ich bin sein, in dem wir sind dein Prinzip, Gott. Das ist herrlich. Danke für dieses Geschenk, für diese Rettung, für dieses Glück. Und danke, dass wir da heute Morgen von hören können. Amen.